Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Willkommen zur neuesten Folge von The End. Und ich freue mich eigentlich ja jedes Mal über den Gast total. Diesmal freue ich mich besonders doll, weil wir den Termin schon ungefähr 500 Mal verschoben und versucht haben, den zu machen, weil wir in dem Podcast ja probieren, uns auf ganz viele verschiedene Art und Weisen dem Thema Lebensende anzunähern und mich irgendwann jemand aus dem Hause Sea-Watch anschrieb und meinte, wäre das nicht ein gutes Thema bei The End über die Arbeit von Sea-Watch zu sprechen? Und es hat wirklich keine Millisekunde gedauert. Wie perfekt ist das? Und deswegen freue ich mich sehr, dass du, Mattea Weihe, heute hier zu Gast bist. Du bist, ich versuche es richtig zu sagen, du bist die Sprecherin von Sea-Watch und du bist hier aus Berlin.
Genau.
Kannst du für die, die Sea-Watch nicht kennen, kurz ein bisschen erzählen, was ist Sea-Watch genau?
Sehr gerne. Also erst auch mal Hallo von mir natürlich. Ich freue mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung. Oder dass du der Einladung gefolgt bist, darum ja eher. Was ist eigentlich Sea-Watch? Also Sea-Watch ist eine ganze Menge. Ich glaube, das gibt immer so Ideen, was Sea-Watch ist, wenn man das medial sich so anschaut. Also Sea-Watch ist zunächst eine zivile Seenotrettungsorganisation. Das heißt, Sea-Watch betreibt Seenotrettung im zentralen Mittelmeer. Das bedeutet ganz unterm Strich gesehen, dass wir mit zwei unterschiedlichen Booten rausfahren und Menschen, die auf der Flucht sind und sozusagen von Libyen die Überfahrt nach Europa versuchen, die aus den seeuntauglichen Booten retten und dann an einen sicheren europäischen Hafen bringen. Das ist grundsätzlich das operationelle Konzept von Sea-Watch. Das ist relativ simpel, man fährt mit Schiffen, patrouilliert an der libyschen Küste und sorgt sozusagen dafür, dass die Menschen in Sicherheit kommen. Sea-Watch ist aber auch noch dazu eine ganz andere, also noch ein Haufen mehr. Wir haben auch noch zwei Flugzeuge, die wir operieren, was viele Leute gar nicht unbedingt wissen. Das heißt, wir versuchen eigentlich täglich das Mittelmeer zu monitoren. Wir fliegen also so gut es geht täglich mit diesen zwei Fliegern über das Mittelmeer rüber, versuchen dann einerseits nach Booten in Seenot Ausschau zu halten, weil wir einfach nicht genau wissen, wo diese Boote ja sind. Das ist ja relativ logisch, das Mittelmeer ist groß und unsere Schiffe sind klein und die Augen noch viel kleiner, auch wenn sie durch ein Fernglas schauen. Und die Flugzeuge helfen dann eigentlich dabei, den zivilen Schiffen eben Seenotrettung durchzuführen, aber auch zum Beispiel den Handelsschiffen, die natürlich auch im zentralen Mittelmeer unterwegs sind, darauf aufmerksam zu machen, dass dort ein Boot in Seenot ist.
Handelsschiffe sind Schiffe, die erstmal grundsätzlich nichts mit eurer Arbeit zu tun haben.
Genau, das ist zum Beispiel ein Öltanker oder das ist zum Beispiel ein Viehtransporter, das kann aber auch natürlich ein ganz normaler dickes, fettes Containerschiff sein, was da natürlich auch durch die Gegend schippert. Also wir haben beispielsweise auch vor der libyschen Küste eine Ölplattform einer italienischen Ölfirma Eni und da zum Beispiel leuchtet immer so eine Flamme. Das ist relativ interessant, wenn man das mal so auf einem Bild sieht, weil es kommt immer wie so eine Art Stichflamme nach oben. Und oftmals kriegen wir die Geschichten erzählt von den Menschen, die eben aus Libyen starten, dass denen gesagt wird, hey, seht ihr das Licht, was da hinten leuchtet? Und es ist eben diese Flamme, die immer hoch und runter geht. Und oftmals wird ihnen suggeriert, dass das Italien sei und dass der Weg dahin natürlich nicht besonders weit ist. Und um diese Ölplattform beispielsweise rum befinden sich logischerweise einige Versorgungsschiffe, die dann dafür sorgen, dass das Öl abgepumpt wird, dass da irgendwie, wenn Brand existiert, dass das gelöscht wird. Und die sehen sich immer wieder konfrontiert natürlich auch mit Menschen, die dort in Seenot geraten. Und die haben aber grundsätzlich erstmal keine Lust und natürlich keine Muße, diese Menschen aufzunehmen. Und das versuchen wir aus der Luft zu, ja, einfach Druck aufzubauen, dass eben natürlich das dann am Ende auch passiert. Sea-Watch ist aber natürlich auch eine Organisation, das heißt, da gehören auch noch 10.000 andere Sachen dazu. Natürlich betreiben wir Fundraising, wir haben eine politische Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir versuchen so viel es geht in Parlamenten mitzusitzen, mit PolitikerInnen zu diskutieren. Wir haben auch eine juristische Abteilung. Natürlich müssen wir uns auch um juristische Fälle kümmern. Und was sich, also man kann sich eigentlich, könnte ich jetzt eine lange Liste aufzählen. Ich glaube, es wird ein bisschen langweilig. Deswegen mache ich da mal einen Punkt.
Wie groß muss ich mir Sea-Watch vorstellen? Wie viele Menschen sind da und arbeiten an der Thematik?
Gerade angestellt haben wir 113 Personen. Das sind Leute, die arbeiten zwischen 5 und 40 Stunden, sage ich mal. Aber wir arbeiten natürlich extrem viel mit Ehrenamtlichen. Das sind entweder Menschen, die zum Beispiel auf den Schiffen ehrenamtlich sind oder auch in den Flugzeugen ehrenamtlich sind. Leute, die uns auf Demonstrationen unterstützen, bei Events, bei unterschiedlichen Sachen. Und ich würde sagen, da können wir schon auch nochmal ja, so 300, 400 draufpacken und landen wahrscheinlich am Ende bei so einer Zahl von 500 Personen.
Und wenn ich mir jetzt den Arbeitswunschzettel von jemand Zehnjähriges angucke, der sich vorstellt, was er später mal beruflich macht, dann ist die Chance, dass da, ich möchte bei einer Organisation arbeiten, die zivile Seenotrettung betreibt, relativ gering. Wie ist dein Weg zu Sea-Watch gewesen?
Also ich glaube, der ist gar nicht so gering, weil wir wirklich alles machen und wirklich gefühlt fast alle Leute mit allen Profilen irgendwo bei uns einen Platz finden, interessanterweise. Also selbst ja handwerkliche Berufe, ein Schlosser, ein Schweißer, alles. Mein Weg war eigentlich nicht unbedingt der stringenteste. Also ich komme aus Lüneburg, aus der schönen Stadt im Norden. Bin dort zur Schule gegangen und habe dann irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht mal ganz genau warum, freie Kunst studiert und war extrem untalentiert.
Ich lache,
nein. Da kann man schon drüber lachen, weil ich war auch wirklich nicht gut. Also es muss man einfach, ich hatte kein Talent. Also es muss man, unterm Strich muss man das schon so sagen, ich habe da 5 Jahre ausgehalten, habe sogar einen Abschluss gemacht, aber ein Talent hatte ich nie und eine größte Künstlerin wurde aus mir auch nie und habe dann in Istanbul irgendwann studiert und gedacht, hey, das mit der Kunst, das wird irgendwie nichts, also machen wir uns nichts vor und das ist ja irgendwie nett, aber habe gedacht, das sind alles Möglichkeiten, ja, ich mache hier ein bisschen Bühnenbilder, dann mache ich da ein bisschen Grafikdesign und ach, ich finde irgendwie ja auch Kunsttheorie ganz spannend und das ist alles so breitfächig, ich brauche irgendwas, was total klar ist, was ich da mache. Und dann habe ich mir gedacht, gut, Politik interessiert mich, ich möchte politische Kunst machen, warum nicht? Vielleicht finde ich da irgendwie einen Weg. Und dann habe ich mir gedacht, na, was ist das, was am wenigsten Möglichkeiten bietet, aber in Richtung Politikwissenschaft geht? Und dann bin ich bei der Islamwissenschaft gelandet und dachte jetzt manchmal was Richtiges und habe dann parallel eben dieses Studium begonnen. Da wurde mir sehr von abgeraten, weil es ja eine sehr schwierige Sprache ist, aber ich habe es am Ende dann doch irgendwie hinbekommen. Und da habe ich dann Arabisch gelernt tatsächlich und habe ewig lang arabische Vokabeln von links nach rechts gedreht, bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, ja gut, jetzt sitze ich hier, lerne das seit 4 Jahren, extrem schwierige Sprache, aber was mache ich denn damit? Und ich kam mir auch doof vor, in Hamburg dann beim Falafelladen irgendwie mein Falafel auf Arabisch zu bestellen, das kam mir dann irgendwie auch dumm vor. Ich glaube, es war 2017 an Weihnachten. Meine Cousine, damals auch Islamwissenschaftlerin, eine sehr kluge und taffe Frau, hat mir ein Buch empfohlen, das heißt Gott ist nicht schüchtern, von einer russischen Autorin. Und ich habe das gelesen, ich hatte das irgendwie zu Weihnachten bekommen. Und da geht es um eine Fluchtgeschichte von 2 Menschen aus Syrien, die über das Meer fliehen und gerettet werden. Und die Geschichte, ich erinnere mich nicht mehr ganz so gut dran, ich will es auch nie wieder lesen, ehrlich gesagt. Ich kann es nur empfehlen, aber ich möchte es echt nicht ein zweites Mal lesen. Geht darum, dass unter Deck, also die befinden sich auf einem Holzboot und er ist mit seiner Partnerin, wenn ich mich nicht irre, unterwegs. Und diese Geschichte wird einfach sehr bildhaft geschildert. Und es ist aber so ein schlimmes Buch, wenn man es eigentlich mal sich wirklich vor Augen führt, dass ich das in 2 Tagen durchgelesen habe. Ich habe es irgendwie an die Wand geschmissen und ich habe gesagt, na gut, das war für mich jetzt der Wink mit dem Zaunfall. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben und habe mich bei Sea-Watch als Crewmitglied beworben, als Übersetzerin für Französisch und Arabisch und Englisch. Und dann bin ich 2018 da plötzlich gelandet und wusste auch nicht so richtig, wie mir geschah. Und seitdem ist das jetzt wohl mein Job.
Jetzt kurz für mich, also höre ich raus, du bist nicht nur Sprecherin, die hier irgendwie vor Ort arbeitet, sondern du warst auch schon im Einsatz. Mhm. Also du warst vor Ort im Einsatz.
Genau, ich war mehrere Monate dann auf dem zentralen Mittelmeer unterwegs in unterschiedlichen Einsätzen, wo unterschiedliche Dinge auch passiert sind und ab da eben vorrangig als Übersetzerin gearbeitet.
Eine Frage, die ich für heute Abend halt so in meinem Kopf habe, ist, da treffen, das meine ich nicht böse, gut situierte Kinder aus der ersten Welt, die helfen wollen, vielleicht das erste Mal in ihrem Leben auf eine Form von Leid, die sie sich bis jetzt nicht vorstellen können. Mhm. Menschen, die ertrinken vor ihnen, Verstorbene oder Körper, die im Wasser schwimmen, Menschen, die Todesangst haben, die Todesangst ausstehen müssen, die schwer traumatisiert sind. Was mich vor allen Dingen interessiert ist, wie bereitet ihr die Menschen, die darunter gehen, also ne, ich will jetzt da niemandem Naivität unterstellen, Aber das ist schon eine immense Erfahrung, auf die die da stoßen. Wie bereitet ihr als Sea-Watch diese Menschen auf diese Erlebnisse da unten vor?
Also ich glaube, interessanterweise, und das ist vielleicht so ein bisschen was vorab, die Leute, die natürlich gerade auf die Schiffe kommen und vor allem so 2016, 17, wo jetzt Sea-Watch noch nicht irgendwie so das große Ding war, das sind schon Leute, die aus bestimmten Blasen einerseits kommen, ne? Also die sozusagen schon eine gewisse Ungerechtigkeit der Welt irgendwie in ihrem Alltag haben oder die sozusagen einen gewissen Idealismus logischerweise auch dahinter haben. Das heißt, ich würde schon behaupten, dass da der ein oder die andere dabei ist, die einfach so Erfahrung vielleicht in Deutschland nach 2015 irgendwie gesammelt haben, aber die sicherlich dafür dann zum Beispiel nicht ausgerüstet sind, wirklich auf See zu fahren, die das erste Mal auf See fahren. Das zum Beispiel ist ja auch ein großer Moment, ne? Also ich bin extrem seekrank. Ich hänge wirklich, die ersten 3 Tage hänge ich über der Reling, habe nicht die allerbeste Laune. Und das zum Beispiel ist ja auch nochmal ein psychologischer Druck, der dazu kommt. Angst vor Seekrankheit ist extrem belastend. Und was wir machen als Crew ist, dass wir erstmal versuchen, coole Leute da zu finden. Also ich glaube, das ist sozusagen das allererste mit auch Vorerfahrung in unterschiedlichen Arten und Weisen. Das heißt, wir selektieren doch auch relativ stark. Wir gucken, dass wir Menschen an Bord nehmen, die bereit sind, eben genau diese Erfahrung auch machen zu müssen, so blöd es klingt. Das bedeutet, wir fragen ganz klassisch Dinge ab, wie zum Beispiel, was sind eure Erfahrungen mit traumatischen Erlebnissen? Hattet ihr Erfahrungen mit dem Tod tatsächlich auch, ist eine der Fragen. Und gleichzeitig wird zum Beispiel auch abgefragt, wenn Leichen geborgen werden, ob man dazu bereit wäre, diese Leichen tatsächlich, also mit denen dann am Ende umzugehen. Das bedeutet zum Beispiel, entweder sie wirklich zu bergen oder Rettungswesten um sie drum zu machen oder versuchen sie zu dokumentieren etc. Und das sind alles Sachen, die werden im Vorhinein abgefragt, dass man so ein bisschen gucken kann, mit wem man es eigentlich zu tun hat. Und dann ist es so, dass wir eine psychologische Betreuung haben während der Einsätze. Das heißt,
die ist auf dem Boot?
Die ist sozusagen, die kommt einmal quasi zu der Besatzung hin und macht mit denen ein psychologisches Briefing und dann werden so ein bisschen verschiedene Modelle auch gemacht. Das heißt, wir haben so eine Art Buddy-System. Ich habe dann immer eine Ansprechpartnerin, mit der ich jeden Morgen einmal ein Check-in mache, wie es mir geht. Es gibt Positionen an Bord, die dafür sorgen, dass man immer irgendwie angesprochen werden kann, wenn man unterschiedliche Erlebnisse hat. Und das Gleiche passiert auch nochmal nach dem Einsatz. Das heißt, man bekommt immer wieder dieses psychologische Briefing, wird sozusagen da wieder abgeholt. Und dann haben wir als Sea-Watch noch ein sehr, sehr großes Supervisionsteam. Die sorgen dann dafür, dass alle AktivistInnen, die zum Beispiel an Bord waren in Flugzeugen oder aber auch auf den Schiffen, aber auch im Büro, weil das darf man auch nicht ganz vergessen, dass da auch einiges auf einen zukommt, die können sich immer an die Supervision wenden. Also es gibt ehrenamtliche Therapeutinnen und Therapeuten, die dann einfach komplett eine Betreuung für die Menschen dann auch übernehmen.
Kannst du mir so einen kleinen Einblick in den Bordalltag geben? Also du hast ja nicht permanent Flüchtlingsboote vor dir, sondern kannst du beschreiben, wie da die Abläufe sind, wie da auch zeitliche Abläufe sind, was Ziele sind von der Arbeit auf den Booten?
Also ich glaube, dieser Bootsalltag ist Segen und Schrecken zugleich, habe ich immer wieder gemerkt. Ich glaube, der Schrecken kommt wirklich von dieser Seekrankheit und dem Geschaukel. Aber der Segen kommt tatsächlich von erstmal überhaupt mit 22, also auf der Sea-Watch 3 sind wir 22 Besatzung und auf der Sea-Watch 4 sind wir 29. Und sozusagen das allererste, was passiert, ist, dass so ein wahnsinniger Team-Spirit irgendwie entsteht. Ich weiß nicht warum, das, glaube ich, macht einfach ein kleiner Ort mit einem, also man hängt auf 50 Quadratmetern. Bisschen, ja, vielleicht so, ne? Aber halt irgendwie mitten im Nirgendwo. Man hat ja nichts. Also ich habe ja nicht mehr Handyempfang. Ich kann ja nicht mehr irgendwie irgendwas rumscrollen. Und irgendwann werden dann die Bilder in der eigenen Galerie auch ziemlich langweilig. Es fängt halt erstmal damit an, dass man sich kennenlernt. Also man sitzt zusammen, man hat extrem viele Briefings, man lernt über 1000 unterschiedliche Sachen, man macht Schiffstrainings, man macht aber auch thematische Trainings, dass man erstmal versteht, wie ist die Situation in Libyen, wie ist die Situation in Italien, was sind sozusagen unsere politischen Hebel. Wie positioniert sich überhaupt unsere Medienarbeit? Was ist wichtig bei den unterschiedlichen Positionen und so weiter und so fort? Und der erste Rutsch sozusagen dieser Operation ist immer quasi das Vorbereiten auf den Einsatz selbst. Da entsteht dann wirklich eine Art kleine Familie. Natürlich hat man auch mal hier und da mal Leute, wo man sagt, wie sind jetzt die hier gelandet? Und wäre schon schön, wenn ich jetzt nicht mal mit denen 4 Wochen rumtuckern muss, aber muss ich. kriege ich dann auch noch hin.
Das heißt, der Rhythmus ist 4 Wochen sind die groß.
4 Wochen Seezeit, genau. Jetzt mit durch Covid-19 hat sich das natürlich ein bisschen verändert. Wir haben jetzt eine verlängerte Quarantäneperiode vorher, aber auch nachher. Und Trainings sind auch einfach mehr geworden. Also die Vorbereitungszeit für den Einsatz selbst sind einfach nochmal ein bisschen länger. Und wir haben jetzt einen Zeitraum von 8 Wochen.
Die man auch an Bord ist oder die man...
Die man in Quarantäne ist, die man an Bord ist, aber die man auch teilweise im Hafen ist. Also teilweise wird Quarantäne auch nach den Einsätzen noch im Hafen abgehalten. Und grundsätzlich Seezeit, sagen wir, sind 4 Wochen. Aber 4 Wochen auf See, auf engem Raum, kann schon auch echt relativ wild werden. Und da braucht man gar nicht unbedingt Geflüchtetenboote oder irgendwie Rettungseinsätze. Da reicht auch wirklich nur das Mittelmeer, um da überhaupt erstmal so wirklich sich klar zu werden, was man eigentlich macht. Und um das so ein bisschen weiter zu spinnen, fährt das Schiff dann los, bewegt sich Richtung Such- und Rettungszone. Das heißt, es läuft aus dem Hafen, hat eine Transitzeit, da werden dann Trainings nochmal abgehalten mit Schnellbooten. Also ne, man macht sowas wie Piraterie-Drills, muss man natürlich auf einem Schiff machen. Das heißt, man geht in den sicheren Raum auf dem Schiff, man macht alle Türen zu. Es gibt verschiedene Rollen, die unterschiedliche Leute haben. Man übt Brände, das heißt, irgendwo wird immer ein Crew-Mensch, dem wird Bescheid gesagt, er soll sich irgendwo verstecken und ist dann sozusagen die Person, die bei dem Brand zurückgelassen wurde, und die muss man dann finden. Dann gibt es die Ausrüstung, dann wird in das Schiff reingegangen. Wir haben diese 2 Schnellboote, die links und rechts von dem großen Schiff immer zu finden sind. Die trainiert man unfassbar oft, wie die runtergelassen werden. Das muss natürlich alles sicher sein. Und irgendwann kommt man in der Such- und Rettungszone an. Das heißt, das ist...
Die ist wie groß? Wie muss man
die ist riesig, faktisch. Eigentlich sozusagen das komplette zentrale Mittelmeer. Aber für uns, also natürlich entscheidet man sich, ob man jetzt östlich oder westlich sich positioniert, aber grundsätzlich ist die alles, was außerhalb von 24 Meilen vor der libyschen Küste ist. Das bedeutet sozusagen der ganze Rahmen da drumherum. Das kann also ein Transfer zum Beispiel aus Spanien dauert mehrere Tage, da erstmal hinzukommen. Und sobald wir vor Ort sind, fangen wir an mit den Suchmustern. Also das bedeutet, es gibt immer pro Besatzung Leute, die in Schichten eingeteilt werden. Und ich zum Beispiel weiß noch, dass ich letztes Mal habe ich immer die Schicht von 12 bis 4 gehabt. Das heißt, von 12 Uhr mittags bis 4 Uhr mittags stand ich auf der Brücke mit Ferngläsern und von 12 Uhr nachts bis 4 Uhr nachts stand ich auf der Brücke und habe aufs Radar geguckt. Und das mache ich dann mit 4 anderen Kolleginnen und versuche dann immer, dass die Zeit irgendwie vorbeigeht, weil wenn es da schaukelt und man immer den Horizont anguckt, das kann schon, das ist spannend.
Und jetzt entdeckt ihr ein Boot mit geflüchteten Menschen. Was ist euer Vorgehen?
Das Vorgehen ist in der Regel so, dass dann erstmal die RIP, also RIP sind diese Schnellboote, die an den Schiffen an den Seiten sind, die werden erstmal runtergelassen. Also diese ganze Besatzung, da gibt es nochmal eine spezielle Besatzung, die, das ist zum Beispiel natürlich logischerweise die Fahrerin, ein Mediziner ist immer mit dabei, Fotografin, aber auch sozusagen Leute, die für die Kommunikation zwischen dem großen und dem kleinen Boot zuständig sind. Die interkulturelle Mediatorin, also ich in dem Falle, die dort übersetzt dann, die sind dann auf diesem Boot, die rüsten sich aus. Das heißt, die ziehen Anzüge an, Rettungswesten an, Helme auf, jetzt natürlich Masken und Handschuhe und bewegen sich dann erstmal von dem großen Mutterschiff runter und fahren dann dieses Boot in Seenot an. Vielleicht muss man das so ein bisschen verstehen. Also grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel die Sea-Watch 3, die fährt 8 Knoten. Das ist ein richtig schnelles Fahrrad, aber damit kommt man wirklich nicht besonders weit. Und die Schnellboote, die fahren 30, 35 Knoten. Das heißt, die fahren das 3-4-fache. Also da kann man mit dem Fahrrad dann auch nicht mehr mithalten. Und wenn diese Schnellboote dann losgefahren sind, die haben eben noch ganz viele Rettungswesten bei sich, dann nehmen die erstmal Kontakt auf zu dem Boot in Seenot. Das bedeutet, die umzirkeln das erstmal. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Boot noch einigermaßen über Wasser sich hält. Ja? Also natürlich ist es anders, wenn Menschen schon im Wasser sind. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Das wird dann umzingelt und wird immer wieder geguckt, okay, wie ist die Stabilität? Die Information wird zurückgegeben und dann wird erstmal die wichtigsten Informationen werden abgefragt. Wie viele Menschen sind ungefähr an Bord? Wie viele Personen sind bewusstlos vielleicht? Wie ist der Gesundheitszustand? Gibt es Frauen? Gibt es Schwangere? Gibt es kleine Kinder? Und diese Informationen werden dann alle zurückgegeben an das große Mutterschiff, weil dort haben wir ein Krankenhaus und da bereiten sich die Ärztinnen und Ärzte dann logischerweise auf das vor, was kommt.
Kurz für mich ganz doof gefragt, wie kommuniziert ihr mit dem Boot? Wird da ein Funkgerät rübergereicht? Ihr beobachtet das Boot und guckt und versucht, das optisch zu erkennen.
Wir gehen so nah ran, dass wir mit den Leuten sprechen.
Okay.
Genau, also man geht schon richtig in den Kontakt zu den Leuten, weil am Ende, wenn wir transferieren, also wenn wir die natürlich dann auch bei uns auf die kleinen Boote bringen, um sie dann auf das große Schiff zu bringen, dann müssen sie ja auch erstmal, also ne, man fährt sozusagen so ran, dass wirklich die Leute mit dem Fuß dann beide Boote
wissen betreten. Die Menschen, also die Geflüchteten auf den Booten, wer ihr seid?
In der Regel nicht. Also das Interessante ist, und das ist mir viel passiert, dass oftmals gesagt wird, wenn ihr den Erstkontakt macht, das Erste, was ihr sicherstellen müsst, ist, dass die Leute nicht denken, ihr seid aus Libyen. Dass wir sozusagen als allererstes sagen, we're not from Libya, weil die, also dann wird es so ein bisschen politisch komplexer. Viele Leute haben einfach natürlich Erfahrung damit, schon von libyschen Einsatzkräften, von der sogenannten libyschen Küstenwache zurückgebracht worden zu sein, direkt wieder zurück nach Libyen. Das heißt, die Menschen, denen wir begegnen, das sind oftmals Menschen, die einfach wiederholt versucht haben, das Mittelmeer zu überkreuzen und überqueren. Und die haben als größte Angst, wieder zurückgebracht zu werden, eben dorthin. Und es ist tatsächlich keine Übertreibung, aber ich würde behaupten, dass ich bei jedem Rettungseinsatz den Satz gehört habe, I'd rather die than go back to Libya. Also ich würde lieber sterben, als zurückzugehen nach Libyen. Und das ist tatsächlich das allererste, was ich oftmals aus den Mündern der Menschen dann höre. Und das heißt, wir versuchen sehr, sehr schnell klarzumachen, wer wir sind. Eben für die Sicherheit dieser Person. Und es gab schon wahnsinnig viele Momente, wo natürlich Leute dann ins Wasser springen und sagen, naja, lieber ertrinke ich hier, als dass ich zurückkomme nach Libyen, wo man sofort inhaftiert wird, wo man sofort wieder in diesem Zyklus der Gewalt steckt. Und das sieht man an den Menschen, was sie dort erlebt haben. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viele Folternarben gesehen. Wo auch? Wo soll ich Folternarben sehen in Deutschland? In Berlin? Also wo denn, ne? Und wenn man sich die Leute ganz genau anschaut und die Narben sieht, dann weiß man auch, warum sie vielleicht eher ins Wasser springen, als zurückzuwollen nach Libyen.
Ihr habt euch den Boden genähert, habt eruiert, wie viele Menschen sind drauf, wer braucht vielleicht schnell medizinische Hilfe. Der nächste Schritt ist, ihr nehmt die zu euch auf die, du hast die Rips, diese Schlauchboote mit einem festen Rumpf. Ne? Dann holt ihr die zu euch rüber, da gibt es da noch irgendeinen Zwischenschritt.
Also wir können die natürlich nicht alle auf einmal transferieren, das würde ja gar nicht funktionieren. Also oftmals befinden sich dort, ich würde sagen, es gibt selten Fälle, da sind es 7, 8 Leute. Ich würde sagen, das, was am öftesten vorkommt, sind 120 Personen. Wir haben Schlauchboote, also sozusagen diese Gummiboote, die man vielleicht auch so von Bildern und Medien kennt. Wir haben aber auch Holzboote und da können sich bis zu 400 Menschen auch drauf befinden. Und die muss man ganz langsam erstmal abbergen, weil man natürlich die Stabilität des Bootes in Seenot nicht riskieren will. Also das bedeutet, bei einem Holzboot ist es tatsächlich viel, viel, viel gravierender. Ja? Wenn wir 2 Meter Welle haben und ein Holzboot macht eh schon links, rechts, dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht alle von links nimmt, weil dann ist ja klar, was passiert, dann kippt das Boot einmal rechts rüber. Das heißt, man fährt sozusagen immer wieder strategisch das Boot so an, dass nichts passiert, birgt 8, 9 Leute ab, wechselt sich mit diesen 2 Schnellbooten ab, sodass man immer einen Blick auf das Boot hat und fährt dann zurück zum Mutterschiff. Und dort werden sie dann über eine Leiter an Bord gebracht und werden direkt von einer Medizinerin oder einem Mediziner erstmal angeschaut. Und dann gibt es eben 2 Wege. Links das Krankenhaus, das Bordkrankenhaus und rechts sozusagen erstmal die Ankunft, wo ihnen dann Wasser gegeben wird. Erstmal die erste Grundversorgung.
Wie viele Menschen könnt ihr auf den beiden Booten jeweils aufnehmen?
Also derzeit ist ja die Sea-Watch 4 unterwegs und hat 475 Personen noch an Bord. Die Sea-Watch 3, ich würde sagen, da hört es dann bei 350 ungefähr auf. Da müssen wir dann auch aufpassen. Also wir haben natürlich auch Stabilitätsgrenzen. Ne?
Okay, weil das wäre so meine Frage, weil so habe ich das zumindest, vielleicht erklärst du es nochmal besser, dass das häufig große Schübe an Flüchtenden sind, dass da mehrere Boote starten.
Also das ist in der Regel so, ich meine, das kann man natürlich nie sagen, aber natürlich hat das was mit Wetter zu tun. Ne? Also natürlich würde man kein Boot aus Libyen losschicken, wenn es totalen Wind auf die Küste gibt, weil dann kommt das Boot auch nicht weit. Was wir erleben, ist, dass sozusagen Boote losgeschickt werden, einerseits bei gutem Wetter, aber andererseits eben auch zum Beispiel mit zu wenig Benzin. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, das überhaupt zu schaffen bis nach Italien. Das ist völlig utopisch, dass ein Schlauchboot es schafft, bis nach Italien zu kommen. Also ich glaube, ich habe in meiner Zeit bei Sea-Watch einmal einen Fall mitbekommen, dass es ein Schlauchboot geschafft hat, wirklich. Holzboote vielleicht noch ein bisschen öfter, aber Schlauchboote, da platzen die Schläuche, Benzin reicht nicht aus, die Menschen halten es nicht aus, wie sollen die navigieren, die haben ja keinen Steuer oder sonst was. Oftmals ist es dann eben so, dass gerade wenn Schlepper das Gefühl haben, sie können natürlich jetzt ein großes, viel Geld machen, ne? Also man darf natürlich nicht die Wirtschaft hinter diesem furchtbaren Modell vergessen, dass sie dann natürlich viele Menschen losschicken, aber so ganz genau kann man das natürlich nie sagen, ne? Also wir wissen es nicht mal, also ich war auch schon im Einsatz 4 Wochen lang, da war kein einziges Boot.
Ich ziehe gerade so ein bisschen darauf ab, was macht ihr, wenn ihr voll seid?
Das ist Gott sei Dank, ist uns das so in der Form noch nicht passiert. Also für uns ist klar, wir assistieren jedem Seenotrettungsfall. Für uns ist aber auch klar, dass wenn eine bestimmte Zahl erreicht ist, also auch um natürlich, wir können ja auch die Menschen nicht gefährden, die bei uns dann an Bord sind. Also wir haben extrem viele medizinische Fälle, in der Regel leider, müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die schnellstmöglich an den Hafen bringen. Das Problem ist, dass es einfach ewig dauert, bis dieser Hafen zugewiesen wird. Und manchmal ist es dann eben so, dass wenn man auf diesen Hafen wartet, versorgt man einerseits die Menschen an Bord und andererseits kommt es dann eben doch auch mal vor, dass man noch weitere Boote in Seenot findet. Und wir haben, ich meine, Sea-Watch ist eine Organisation. Natürlich gibt es auch noch andere zivile Seenotrettungsorganisationen, die vor Ort sind. Das heißt, wir gucken schon auch, wer ist gerade wie vor Ort. Und dann
kommen natürlich auch... koordinieren sich miteinander.
Na, wir sind schon sehr informiert übereinander, so wer gerade dann in welchem Einsatzgebiet unterwegs ist, weil das natürlich auch total Sinn macht. Und wenn der Moment kommt, dass zum Beispiel jetzt das Sea-Watch-Schiff abdreht, dann kommen natürlich zum Beispiel auch Flugzeuge wieder ins Spiel. Also dann ist klar, dass wir immer noch einen Blick darauf haben, was passiert, weil wir natürlich das Auge von oben noch haben.
Du hast jetzt also bist ein bisschen hingegangen, du hast gerade von den Folternarben erzählt. Kannst du dich daran erinnern, wie das erste Mal war, das zu sehen, den Menschen, der von anderen Menschen so gequält und zugerichtet wurde?
Also ich weiß, was meine erste Erinnerung war bei dem ersten Einsatz und die hatte gar nicht unbedingt so viel mit Folternarben zu tun, aber die hat mich verstehen lassen, in welcher Welt wir eigentlich leben. Und das ist so gewesen, dass alle Menschen, die auf diese Boote gesetzt werden, denen wird alles abgenommen. Das heißt, denen wird natürlich einerseits das Gepäck abgenommen.
Von wem?
Von denjenigen, die sie auf die Boote setzen. Also von den vermeintlichen Schleppern, genau. Okay. Aber was ihnen vor allem abgenommen wird, sind die Schuhe. Weil wenn man Schuhe abnimmt, dann kann man vielleicht noch 2, 3 Leute mehr an Bord bringen. Das heißt, man kann noch ein bisschen Geld da natürlich verdienen. Also der Moment, sozusagen Leuten dabei zu helfen, auf das kleine Boot zu, also auf das Schnellboot zu kommen, um dann diese Leiter zu begehen und auf das große Mutterschiff zu kommen, dabei zu sehen, dass die Menschen alle keine Schuhe tragen. Und wir mit Sicherheitsschuhen natürlich unterwegs sind, weil das, ne, ja, es gibt natürlich Sicherheitsprotokolle auch auf Schiffen für Besatzung etc. Das war für mich der allererste Moment, wo ich gesagt habe, was, also hier ist doch irgendwas verkehrt, hier geht doch irgendwas schief. Ich gucke runter und ich sehe meine Schuhe und ich sehe barfuß, Menschen, die barfuß sind, die bei...
Nicht freiwillig.
Natürlich nicht freiwillig, die bei 10 Grad draußen in einem Pulli, die haben ja auch keine Ersatzkleidung oder sonst was. Und sozusagen diese massivste Ungerechtigkeit, dafür brauchte ich tatsächlich für den ersten Moment die Narben noch gar nicht zu sehen. Und wenn man dann gerade viel übersetzt im Bordkrankenhaus, dann wird einem das Ausmaß auf jeden Fall nochmal ganz anders bewusst. Also Leute, die, ja, so die gezeichnet sind von unterschiedlichen Verbrechen gegen sie, die Narben haben vom Rücken, ganz viele Brandnarben, also dass wir oftmals Zeugen sind von Leuten, ne, also die klassischen Sachen, Zigaretten werden ausgedrückt, Schläge, aber auch tatsächlich Menschen, die vielleicht, wo man das gar nicht unbedingt den direkt ansieht, weil die Narben vielleicht auch versteckter sind. Aber wenn man wirklich in die Augen schaut, also ich glaube mittlerweile, dass ich in meinem Leben nie zuvor Menschen in die Augen geschaut habe und wirklich so viel Schmerz gesehen habe wie da. Ohne jetzt irgendwie paternalisierend sein zu wollen oder ohne irgendwie den Leuten irgendwas einreden zu wollen. Aber das erleben wir hier nicht. Also natürlich, ich glaube, wenn man hier als Rettungssanitäter oder Sanitäterin unterwegs ist oder wenn man in der Obdachlosenhilfe ist, ich glaube, das ist was natürlich irgendwie, wo Leute Erfahrung auch genau mit Leid und Schmerz und so weiter auch bekommen. Aber das war für mich in meiner heilen Welt, aus meiner gut bürgerlichen Blase, ja, da müssen wir auch nicht drüber streiten, aus der komme ich halt. Also ich bin aufgewachsen, ich hatte keine Sorgen, mir hat es an nichts gefehlt. Ich konnte dieses komische Kunststudium da machen und meine Eltern waren stolz. So, ne? Also, so, das hat funktioniert. Und dann sich damit konfrontiert zu sehen, das macht was mit einem nachhaltig.
Wie oft trefft ihr auf Verstorbene bei eurer Arbeit? Ist das was permanent dazugehört? Wie ist da, gibt es da einen Faktor, das ist das, was Alltag dann wird?
Also grundsätzlich ist es so, dass ich glaube, die Auseinandersetzung damit ist permanent. Also alle werden vorbereitet darauf, was passieren kann, wenn man gegebenenfalls tote Menschen bergen muss. die Einsätze, die wir haben, ich bin immer sehr, sehr froh drum, aber es passiert tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist bei den Flugzeugcrews ein bisschen anders. Also die werden oftmals Zeugen dann direkt von dem Moment des Ertrinkens, also weil die ja auch nur aus der Luft beobachten können. Es gab jetzt in diesem Jahr auch zum Beispiel die Sichtung eines toten Körpers, wo wir darauf gedrängt haben, dass die Behörden diesen Körper bergen. Und das für uns klar war, die einzige Pflicht, die die Behörden jetzt noch haben, ja, also da, abgesehen davon, dass sie diesen Tod zu verschulden haben, ist diesen Körper zu bergen. Und wir haben monatelang da gefühlt drum gerungen und tatsächlich musste diese Flugzeugcrew dreimal immer wieder über diesen Körper fliegen, weil der immer noch nicht geborgen worden ist.
Weil der Schwamm im Wasser.
Der Schwamm, genau, das war tatsächlich so eine Art Wrack, wo noch so Holzpaletten waren und der Körper lag so halb auf diesen Paletten drauf und ist dementsprechend auch nicht gesunken. Und ich glaube, dass wir gerade in den Schiffseinsätzen mittlerweile einfach sehr, sehr gut und schnell agieren können. Dementsprechend können wir auch Tote vermeiden. Aber ich muss auch dazu sagen, also erst vor wenigen Tagen, die Sea-Watch 4 war im Einsatz und die Geo Barents von Ärzte ohne Grenzen, ein weiteres ziviles Rettungsschiff. Und die haben ein Holzboot angefahren mit mehreren Menschen an Bord, was ein Doppeldecker war, und die mussten 10 Leichen aus diesem Holzboot bergen. Und das ist tatsächlich vor wenigen Tagen gewesen und das hätte genauso gut unsere Besatzung sein können.
Gibt es eine Dunkelziffer über Menschen, die, sagen wir mal, mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise im Mittelmeer verstorben sind? Gibt es Schätzungen?
Es gibt Zahlen, die auch aktualisiert werden und auf die wir auch zurückgreifen. Das sind zum Beispiel in diesem Jahr über 1000 Menschen, ja, also das ist ja auch irre. Ich meine, wir reden hier von nicht mal irgendwie 12 Monaten. Allerdings ist das einfach wahnsinnig schwierig, weil wo kann man es denn beweisen, wenn mitten im Mittelmeer, also jemand tatsächlich ertrinkt, also dann geht der Körper erstmal unter, dann geht er wieder hoch, ist komplett aufgeblasen. Also ich weiß nicht, ich würde es nicht empfehlen, sich mal Fotos von Wasserleichen anzuschauen, ist wirklich nicht besonders muss man sich überlegen, ob man das möchte, und dann gehen sie irgendwann wieder unter. Das heißt, man kann ja gar nicht wirklich rausfinden, wie viele Menschen.
Ich meine, gibt es eine Dunkelziffer, gibt es eine Schätzung, wie viele Menschen gibt es nicht? Oder ist wahrscheinlich auch relevant, ne?
Also es gibt Zahlen, wie gesagt, die auch geführt werden. Also das ist das Missing Migrants Project. Da kann man auch, also auf die Zahlen greifen wir auch zurück. Da gibt es tatsächlich auch so die Reports dann von wann das passiert ist und welcher Schiffsbruch das war. Aber das sind Tausende darüber hinaus. Und das Interessante ist ja nicht nur, dass, wir reden ja nur über das zentrale Mittelmeer, aber allein die Menschen, die zum Beispiel zurückgeführt werden nach Libyen und dann in den Detention-Centern versterben oder auf andere Art und Weise umkommen.
Was für Center?
Entschuldigung, Detention-Center, also die Haftlager. In Libyen ist es eben so, dass Menschen, die dorthin migrieren, die machen das aus sehr unterschiedlichen Gründen, die sind dort oftmals als illegalisierte MigrantInnen quasi angesehen. Und es gibt jetzt vor allem nach 2011, wo der Krieg eben angefangen hat, gibt es unterschiedliche Systeme, wie mit diesen Menschen umgegangen wird, finanziell vor allem, und wie diese Menschen ausgebeutet werden können. Und das ist einerseits ein großer, großer Teil davon, sind eben diese Haftzentren, wo viele migrierende Menschen dann inhaftiert werden und sich entweder nur rauskaufen können oder rausgekauft werden, im Austausch zur Zwangsarbeit zum Beispiel, oder tatsächlich aus diesen Zentren fliehen müssen. Und aus diesen Zentren kommen eben auch die Narben. Und aus diesen Zentren kommen auch die Schreckensbilder. Also es gibt extrem viele Beweise und Berichte darüber, also das ist ja das Irre an der Sache. Es gibt ja die Berichte, ja, also es gibt ja die Beweise, wir wissen alles so und es passiert trotzdem nichts. Aber es gibt Fotos, also wenn man wirklich mal länger auch sich bei Facebook durchstöbert, wie Menschen irgendwo hängen und nackt ausgezogen sind und gefoltert werden, und diese Videos gehen an die Familienmitglieder, damit die noch Geld rüberschicken. Und diese Mühle, also diese Mühle an Gewalt und dieser Zyklus, dass Menschen dort ausgebeutet werden, nicht nur von libyschen Personen, die daraus Profit machen wollen, ja, da gehören noch viel, viel mehr dazu, da trägt Europa ganz klar dazu bei, weil wir wissen davon. Und das Europäische Parlament, ja, guckt sich diese Berichte an und sagt, oh mein Gott, das ist schrecklich. Der Deutsche Bundestag sieht diese Berichte und sagt, hei, 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 das ist ja wirklich schlimm. Aber was passiert denn?
Also verstehe ich das richtig, dass du aus dem, was ihr dort erlebt, eher eine Motivation ziehst, da weiter zu helfen, und dass es weniger eine Angst ist, dass da Menschen auch traumatisiert rausgehen aus der Situation?
Ich glaube, wenn man Angst hat davor, dass wir jetzt selber uns traumatisieren, also A, glaube ich, ich bin keine Medizinerin, aber ich würde schon mal sagen, ich glaube, ganz klar und untraumatisiert kommt man aus der Sache nicht raus. Also das glaube ich nicht. Das glaube ich aber auch bei vielen Menschen, die einfach anderweitig Katastrophenhilfe leisten. Ne? Also ich glaube, das wäre utopisch zu behaupten, naja, deshalb macht mir jetzt gar nichts. Also es ist ja Quatsch. Man stumpft ab, aber es macht was mit einem, natürlich.
Was meinst du damit, dass man abstumpft? Das heißt,
ich gucke mir jeden Tag diese Bilder an. Also natürlich finde ich dann, also ne, ich meine, zum Beispiel vor wenigen Tagen hat die Sea-Watch 4 ein Holzboot geborgen, auch so mit zwei Decks, und dann bekommt die Besatzung ein kleines Kind in die Hand, ein kleines Baby. Und dann heißt es, wie alt ist es denn? Ein Tag. Wie lang ist denn das Schiff unterwegs? 40 Stunden. Aber wo ist denn das Kind geboren? Vermutlich auf diesem Holzboot. Und dann erfährt man das, sieht die Bilder von dem Holzboot. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das ist voller als die U8. Also wirklich proppevoll. Da sitzt eine Person sitzt direkt an der nächsten.
Ich muss kurz erklären, für die nicht Berliner
sind. Ah ja, die U8.
Die U8 ist quasi die U-Bahn, wo ich in Corona-Zeiten wahrscheinlich eher einmal durch Berlin laufen würde, statt damit zu fahren.
Ich muss jeden Tag damit schön nach Hause fahren.
Aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich auch so ein bisschen hinaus wollte, weil wenn ich mir gerade so auch die Zeiten angucke, ohne die Arbeit irgendwie zu vergleichen, ne, wenn ich mir Pflegerinnen und medizinisches Personal an sich gerade angucke, die in Triage-Situationen kommen, ne, die jetzt schon sagen, ey, wir machen, diskutiert draußen über Triage, das machen wir gerade live auf den Stationen, wo ich mich frage, wie können Mechanismen aussehen, Menschen davor zu schützen? Ich glaube, das habe ich jetzt, also das höre ich bei dir auch raus, dass aus diesem Gefühl, ich mache was Gutes und helfe, ist schon mal ein sehr, sehr guter Schutz, sich nicht zu traumatisieren. Ne? Also ich glaube, Traumata heißt, hat mir eine Psychologin erklärt, wenn du Verhaltensänderungen über ein halbes Jahr hinaus spürst, ne? Wenn du schlechter schläfst, wenn du Angstzustände bekommst. Und das beobachten wir aber zum Beispiel bei Pflegepersonal oder beim gerade viel, viel häufiger, ne? Dass die Burnout-Quote da einfach sinkt. Und wie schützt ihr euch davor, dass das passiert? Ich habe das mitbekommen oder verstanden, ihr habt kurze Einsatzzeiten. Ne? Also niemand ist dort ein Jahr und muss ein Jahr lang Menschen retten. Was gibt es noch für Mechanismen, mit denen ihr euch schützt?
Also zum Beispiel ich persönlich, ich habe mir lange schon eine therapeutische Unterstützung auch selber gesucht. Also das ist zum Beispiel auch ein Weg, den ich gewählt habe, den sehr, sehr viele von uns gewählt haben. Also ich weiß von vielen von uns, dass sie da einfach sich Hilfe gesucht haben und das auch sehr, sehr richtig finden. Ich glaube, ein großer Teil, der uns hilft, ist tatsächlich dieser kitschig klingende Zusammenhalt. Ja, also so eine Crew, die wächst zusammen, aber auch so ein Team in dem Büro. Also ich meine, teilweise meine engsten Freundinnen und Freunde arbeiten mit mir zusammen. Und das ist nicht, weil die so toll sind, also sind sie auch, aber auch, weil ich so wahnsinnig
viel... Die hören das viel, alle, was du jetzt sagst. Ja,
schöne Grüße. Die sind natürlich auch ganz großartig, aber die teilen natürlich mit einem auch Dinge, die vielleicht andere Menschen nicht verstehen. Also sozusagen sich auszutauschen darüber. Ich sitze nicht abends mit denen beim Bier und sage, oh Gott, wie schrecklich ist das alles, sondern es geht da viel mehr um Lösung. Also was können wir machen? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir dafür sorgen, dass das irgendwie anders passiert? Aber auch um Erfolge teilweise, ja, also mal einen Erfolg zu feiern, dass man sagt, man hat ein Handelsschiff überzeugen können, das Boot in Seenot zu retten und es ist am Ende nach Italien gefahren und ist seinen Pflichten nachgekommen. Und sozusagen immer wieder auch die schönen Momente.
Man muss dazu einmal erklären, wir hatten in Vorbereitung auf heute, es gibt für die Zuhörer oder auch für euch hier im Raum einen Film, der mich schwer beeindruckt hat, der heißt Styx, STYX. Die Geschichte ist relativ einfach. Es gibt eine Seglerin, die ist eine Medizinerin irgendwo aus dem Ruhrpott, glaube ich. Die ist Notfallmedizinerin und die segelt nach Ascension Island. Ascension Island gehört mit zu dieser Inselgruppe um St. Helena und man sieht quasi ihre Reise unterwegs, weil sie irgendwann vom Kommunikationskanälen abgeschnitten ist, funkt sie mit einem Tanker, lässt sich von dem Wetterberichte geben, es ist alles total nett und dann trifft sie irgendwann auf ein Flüchtlingsboot, was, glaube ich, diese Route Gen Canaan, muss das dann sein, genommen hat und funkt als erstes auch wieder dieses Tankschiff an und die Antwort von dem Kapitän des Tankschiffs ist, wenn ich helfe, verliere ich meinen Job. So. Relativ klar. Also große Filmempfehlung, es ist nicht Tränendrüse, es ist sehr realistisch, zeigt aber einfach, wie die Situation ist und das kann man, glaube ich, erzählen. Der Film löst sich nachher so ein bisschen auf. Natürlich kommt keine Seenotrettung für die Geflüchteten, aber für die einzelne weiße deutsche Ärztin wird dann das ganz große Paket aufgemacht, um die aus der Seenot zu holen. Aber was ich sagen wollte ist, so habe ich das da verstanden, dass die Besatzungs- oder die Crews auf kommerziellen Schiffen angehalten sind, sich nicht dem Kodex folgend um die in Seenot befindlichen Menschen sich zu kümmern.
Also wir erleben das wirklich wahnsinnig viel. Also wir schauen uns natürlich ganz genau an, was dann am Ende passiert. Und wir erleben aber auch, dass sich eben auch die Handelsschifffahrt da ganz aktiv rauszieht. Warum? Aus natürlich monetären Gründen. Also man muss sich das so vorstellen. Gucken wir uns nochmal dieses Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, der Eni-Ölplattform an. Das heißt, da ist ein Löschschiff oder sagen wir mal, ist ja auch völlig egal erstmal, was für ein Schiff es ist. Und das nimmt Menschen in Seenot auf. Das ist jetzt rein rechtlich gebunden, diese Menschen an einen sicheren Hafen zu bringen. Es gibt sozusagen Regularien, was ein sicherer Hafen sein muss. Es gibt aber auch ein zweites Gebot und das ist das sogenannte Non-Refoulement-Prinzip. Das bedeutet, dass man Menschen nicht an einen Ort zurückbringen darf, wo ihnen Folter, Diskriminierung oder andere Formen der Menschenrechtsverletzungen drohen. Das heißt auch, dass beispielsweise der libysche Hafen kein sicherer Ort sein kann. Auch juristisch gesehen. Und wir hatten jetzt tatsächlich den ersten Rechtsfall, wo ein Kapitän, der Menschen nach Libyen gebracht hat, dafür juristische Konsequenzen bekommen hat. Das heißt, dieser Kapitän des Handelsschiffs, aber nicht nur der, sondern seine ganze Firma dahinter oder dieser Ölplattform, wie auch immer, ist dann natürlich vor der Frage, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich die Menschen jetzt abberge und sie bei mir an Bord nehme und dann bis nach Italien damit fahre, verliere ich komplett meine nächsten Aufträge. Weil natürlich zum Beispiel, ja, also wird dann das, was ich als nächstes, also das schaffe ich ja zeitlich gar nicht mehr, weil ich muss ja erstmal nach Italien hinfahren.
Kann ich dir eine Zwischenfrage stellen, weil das ist was, was ich medial häufig bekomme, dass auch der Zugang zu diesen sicheren Häfen nicht immer gewährleistet wird. Ist das falsch verstanden?
Nee, das ist absolut richtig. Also wir haben natürlich in Italien, das änderte sich ein bisschen, also unter Salvini hatten wir auch ja diese Politik der geschlossenen Häfen. Also der hat ja alle italienischen Häfen dicht gemacht, sogar für die eigene italienische Küstenwache. Das muss man erstmal bringen, finde ich auf jeden Fall auch relativ mutig. Und was wir heute jetzt erleben, ist, dass es einfach extrem lange dauert. Also wir warten immer wieder auf die Zuweisung. Wir können nicht einfach, also man darf laut Recht nicht einfach irgendwo hinfahren. Da muss schon sozusagen was passieren, dass man in den Hafen einfach einläuft. Das beste Beispiel, Carola Rakete ist ohne Erlaubnis in einen Hafen eingefahren, weil sie den Notstand an Bord ausgerufen hat, was wiederum dann auch sie ja juristisch davon befreit hat, da Konsequenzen tragen zu müssen. Das heißt, wir sitzen dort und warten auf die italienischen Behörden und auch die maltesischen, die wir anfragen, weil das sind die nächsten sicheren Häfen. Das ist sozusagen dann auch das Gebot, was wir ja dann haben.
Also und ihr dürftet nicht nach Frankreich fahren, weil es schöner
ist. Wir müssen ja für die Sicherheit dieser Menschen vor allem sorgen. Das heißt, wir fahren selbstverständlich den sichersten nächsten Hafen an. Und viele Leute, und das ist interessant, viele Leute sagen dann, ja, aber Libyen ist doch einfach viel, viel näher. Ja, selbstverständlich ist es vielleicht näher. Aber trotzdem würden wir uns strafbar machen. Also wenn ich als Kapitänin in den libyschen Hafen reinfahren würde, ich würde das Non-Refoulement-Prinzip brechen. Und mir würde, wie zum Beispiel jetzt diesem italienischen Kapitän, eine Haftstrafe drohen. Und das darf man nicht ganz vergessen. Und das ist tatsächlich das, was in der Debatte natürlich auch wieder so ein bisschen abklingt, ist, dass wir uns einfach auch an Recht und Gesetz halten müssen. Das bedeutet, das Gesetz, Menschen in Seenot zu bergen und zu retten, machen wir. Das Gesetz, sie an einen sicheren Hafen zu bringen, machen wir auch. Und das schnellstmöglich nach Anweisung.
Die zweite große Analogie, die ich auch bei mir durchaus beobachte, wie gut ich als verwöhntes erste Weltkind das schaffe, zu verdrängen, was da unten, gerade aber auch an der weißrussischen Grenze, passiert und entdecke dann, also ich sehe es als Bestatter gerade, wir haben eine so immense Fallanzahl an Menschen, die irgendwie in einem Covid-Kontext versterben. Und ich denke, wie schaffen Leute das zu verdrängen? Und hab das jetzt erst so richtig, das ist ganz, ganz banal. Die gucken einfach nach links. Und ich bin fasziniert von unseren Gehirnen, dass wir das schaffen. Weil jeder, mit dem du sprichst, der weiß, ich mach's hart, da unten verrecken Menschen im Wasser. Es gäbe Wege zu helfen. Da kann man jetzt auch große Debatte drum machen, wie die Wege richtig wären. Aber wir schaffen das auszublenden. Warum glaubst du, fällt uns das so leicht? Also, ne, weil, weißt du, Beispiel, meine Mutter, ich schätze die sehr, die ist Ärztin, das ist für sie kein Alltagsthema, ne? Also so, und eigentlich müsste es Alltagsthema sein, weil ich bin Bürger der EU. So, wie gehen wir damit um? Wie wollen wir dafür sorgen, dass die Probleme vielleicht in Zukunft auch weniger werden? Wie ist da euer Eindruck, warum wir so gut darin sind, das als Thema wegzuschieben?
Also ich glaube, viele Menschen beschäftigen sich mit Flucht und Migration auf irgendwelchen Arten und Weisen, ob es auf dem linken Spektrum oder auf dem rechten Spektrum ist. Also ich glaube, natürlich, ne, auch die Leute, die sagen so, ja, okay, da unten verrecken Leute, aber ist mir egal, weil, dann kommen die ganzen Argumente, weil die machen hier dies und die machen hier das und die machen hier jenes. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt eine Art Verdrängung, sondern es ist einfach eine Art, ja, sich selber irgendwie dann ein Bild daraus zu machen und sich selber dann quasi irgendwie eine Entschuldigung zu suchen, warum man eben
solche
Menschen, genau, eine Begründung zu finden. Warum man den Menschen dann irgendwie nicht helfen muss. Ich glaube, auf politischer Ebene ist das nicht unbedingt eine Verdrängung, sondern eine ganz aktive Entscheidung, nichts zu tun. Und das ist eigentlich für mich das viel problematischer. Also ich finde, wenn wir, natürlich habe ich das Gefühl, dass wir als zivilgesellschaftliche Akteurin, also die wir hier sitzen, die zuhören etc., natürlich eine gewisse Verpflichtung nachkommen müssen und sagen müssen, hey, was da unten passiert, wir wissen jetzt Bescheid, wir haben uns damit informiert, wir waren vielleicht auch mal dort etc. Wir müssen irgendwie daran was ändern. So, das ist das eine. Und dann gibt es noch Leute, die das vielleicht verdrängen. Okay, das sei erstmal dahingestellt. Aber was ich nicht verstehe, und das ist eigentlich für mich das viel größere Problem als jetzt vielleicht die Zivilgesellschaft, die da manchmal was verdrängt, weil ganz ehrlich, ich verdränge auch andere Sachen. Also, ne, natürlich verdränge ich das nicht, aber ich verdränge dann auch andere Dinge, die einfach überhaupt nicht in Ordnung sind. Ja, also Ressourcenausbeutung. Das müsste auch Alltagsthema sein. Ja, Klimawandel, natürlich verdränge ich da auch was. Also, ich engagiere mich dafür, dass wir den aufhalten, aber ich verdränge da auch ordentlich.
Also, was sicherlich auch eine der Fluchtgründe in Zukunft mit werden wird.
Absolut, das ist absolut. Also, das wird ja wahnsinnig relevant. Aber für mich ist das Problem, und ich glaube, da kommt dann die Zivilgesellschaft wieder ins Spiel, dass wir in der Politik diese ganz, ganz klare Entscheidung haben, nichts dagegen zu tun und uns im Gegenteil vor allem auch dagegen wehren, dass eben Menschen nach Europa kommen. Und das sehen wir ja, also das haben wir jetzt zum Beispiel, für mich das Paradebeispiel ist die Evakuierung aus Afghanistan. Also wir sehen da dran einfach auch natürlich eine politische Agenda und ein politisches Interesse.
Und meinst die nicht existierende?
Die extrem wunderbar nicht funktionierende Evakuierung aus Afghanistan. Ne? Also und das ist ganz interessant, weil viele von Sea-Watch waren ja auch an dieser zivilen Evakuierung involviert. Und natürlich kriegt man da auch Dinge mit, ja, die in Ministerien passieren. Und man kriegt auch mit, dass sich ganz klar ein Innenministerium dagegen stellt und sagt, ja, Moment, hier, ne, wir haben, erstens hatten wir da Wahlen. Zweitens, was sollen wir denn machen? 2015 war ja schon das totale Chaos. Wir können jetzt nicht noch ein zweites 2015 hier herbeiholen. Und das sind aktive politische Entscheidungen. Und das dürfen wir als Zivilgesellschaft eben nicht ausblenden. Und das ist eben für mich der Moment, wo ich sagen muss, da müssen wir uns dann dagegen wehren. Da müssen wir wählen, und zwar anders wählen. Und mal gucken, ob die Leute es dann besser machen. I don't know. Und da müssen wir uns aber auch dann ganz aktiv dagegen wehren und den Finger darauf zeigen, wer eigentlich die Verantwortung trägt. Und das, was da passiert im Mittelmeer, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das wirklich zu betonen, das ist ein politischer Wille, Menschen ertrinken zu lassen. Ganz klar. Und das ist der politische Wille Europas, auch von Deutschland. Und da brauche ich nicht großartig 10-mal im Einsatz gewesen zu sein, um das zu verstehen. Und das hat auch nichts mit, also ich war auch irgendwann mal in einem Gespräch, wo dann jemand zu mir sagte, das klingt ja alles ein bisschen nach Verschwörung. Na gut, aber ist auch eine Meinung so. Kann man ja auch erstmal so stehen lassen. Aber wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir an politische Entscheidungen gebunden sind, wie wir mit der Situation umgehen. Und natürlich können wir uns zivilgesellschaftlich dafür einsetzen. Das ist extrem wichtig. Aber wir sind immer noch nicht sozusagen das größte Vehikel, was da Dinge wirklich dann umdrehen kann, was da passiert.
Wenn ich eure Arbeit unterstützen möchte, ihr finanziert euch als Organisation wie?
Also wir finanzieren uns rein spendenbasiert. Das bedeutet, dass wir uns durch Einzelspenden finanzieren, aber auch durch Fördermitglieder, also dass Menschen einfach uns regelmäßig sozusagen Geld spenden. Das ist natürlich für diese Aufrechterhaltung überhaupt der ganzen Arbeit extrem notwendig. Und das ist natürlich immer was, wo ich sage, ich finde es großartig. Also ich habe extrem viele Freundinnen und Freunde, die arbeiten nicht bei Sea-Watch, aber die sind zum Beispiel Fördermitglieder. Das sind Leute, die sind Anfang 30, Ende 20 und die sagen halt so, ja gut, aber die 20, 30 Euro habe ich im Monat übrig, die gebe ich da mal mit rein. Einmal weniger trinken gehen. Oder vielleicht irgendwie doch eher das billigere Bier vom Späti oder so.
Die Spendenoptionen finde ich auf eurer Webseite.
Ja, genau.
Und wenn ich mich aber richtig bei euch engagieren und einbringen möchte, also gibt es da überhaupt Bedarf oder ist es so, dass ihr sagt, ey, wir haben so viel Anfragen, lasst uns bloß in Ruhe?
Also grundsätzlich freuen wir uns über alle Menschen, die uns unterstützen wollen. Wir haben immer wieder auch logischerweise, ne, also ich meine, es ist ja letzten Endes auch eine Organisation, die auch Stellen ausschreibt und wo Menschen sich auch auf Stellen bewerben können. Wir haben auch immer wieder Praktika, wo wir uns immer freuen, wenn Leute kommen, weil die meisten bleiben im Übrigen dann auch. Das ist immer ganz schön
wegen
zu sehen.
Wegen der guten Bezahlung.
Wegen ja, der extrem guten Bezahlung. Wir haben teilweise ganze Teams, die einfach alle mal PraktikantInnen waren und dann einfach geblieben sind.
Ich hätte ja Bammel, euch zu helfen, weil ich dann nur beim Bergen der Verstorbenen als Bestatter eingesetzt wäre. Das hätte ich gehört.
Aber es wäre vielleicht auch nicht
so. Aber es gibt, das muss man wissen, es gibt, ich weiß gar nicht, wo die dazugehören, es gibt ein Team von deutschen Bestattern, die in so akuten Notfallsituationen bei Unglücken, die hingehen und die dann quasi dort diese Arbeit machen, Menschen zu bergen. Das ist nicht uninteressant.
Mhm. Es gibt auch eine Person, die sozusagen einen Friedhof für Menschen, die wieder zurückgespült werden an Land, also auf der nordafrikanischen Küste, der dort tatsächlich diese Menschen bestattet. Also es gibt auch auf der Seite natürlich Unterstützung. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Wir sehen auch immer wieder, dass wir zum Beispiel auch versuchen, zum Beispiel gemeinsam mit dem Alarmfon einer anderen Organisation, die so eine Notfall-Hotline für geflüchtete Menschen sind, die versuchen zum Beispiel noch wieder zu rekonstruieren, welche Familienmitglieder verloren haben und machen dann zum Beispiel so Veranstaltungen mit denen, wo sie einfach nochmal trauern können, wo man nochmal zusammenkommt und sozusagen nochmal um die verlorenen Menschen trauern kann, ob das auf Lampedusa ist oder tatsächlich zum Beispiel in Tunesien oder an anderen Orten. Und ich glaube, auch das ist ein großer Teil, wo vielleicht dann nicht Sea-Watch unbedingt die relevanteste Akteurin ist, aber wo zum Beispiel dann ein Mensch, der einfach selber einen Friedhof aufbaut an der nordafrikanischen Küste, wo genau solche Menschen auch ins Spiel kommen. Also deswegen meine ich das wirklich ernst, was ich vorhin gesagt habe, dass jedes Profil, was es gibt, mit dem kann man sich für Menschenrechte im Mittelmeer einsetzen.
Dann hoffe ich, dass dein Engagement weiter so brennt und dass es ganz viele Menschen gibt, die weiterhin sich einsetzen dafür, dass es dort Antworten gibt, die irgendwie einem halbwegs humanistischen Weltbild entsprechen. Ich danke dir für den Einblick in eure Arbeit, in deine Arbeit und hoffe, dass auch durch heute euch weiterhin viele Menschen unterstützen. Vielen Dank, Mattea Weihe.
Vielen Dank für die Einladung.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.